Wie sieht eine beleidigte Leberwurst aus? Habt ihr schon mal eine gesehen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist eine beleidigte Leberwurst. Aber mal ehrlich, wer von euch will so enden? Ist kein schöner Anblick, oder? Und Jesus wird uns heute zeigen, wie wir das vermeiden können, dass wir so bittere, beleidigte Leberwürste werden. Nachdem Jesus das letzte Mal zu den Pharisäern gesprochen hat, spricht er heute jetzt wieder zu seinen Jüngern. Vers 1. Dankeschön, Katrin. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen oder Anstöße zur Sünde oder Anlässe zu sündigen. Ist unmöglich, dass es nicht passiert. Man fühlt euch manchmal versucht in dieser Welt? Geht gar nicht anders, ist unvermeidbar. Wir leben in einer Welt, die nicht Gottes Wertmaßstäbe teilt, zum großen Teil zumindest, wo viele Menschen in Rebellion gegen Gott und sein Wort leben. Es ist unvermeidbar, dass uns das eine oder das andere ein Anstoß ist in dieser Welt. Ihr wisst es, manche Mädels laufen halbnackt rum. Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, der irgendwo diverse Bilder als Bildschirmschoner hat auf seinem Computer oder irgendwo auf unseriösen Websites rumsurft. Ich weiß, irgendjemand hat mir das erzählt. Manchmal sind Plakate, die wir sehen auf den Straßen, ganz schön anstößig. Vielleicht sind es deine nichtchristlichen Freunde, die saufen, die mehr trinken als gut ist und zu dir sagen, hey, du trink doch auch noch einen, mit dir einer geht noch, oder dir vielleicht sogar Drogen anbieten. Vielleicht ist ein Kunde, der dir ein Geschäft unter der Hand anbietet, sagt, hey, komm, lass uns das doch an der Steuer vorbei machen. Vielleicht ist ein Schulkollege für euch Kids, der euch ermutigt zu schummeln. Hey, da ist mein Schummelzettel, ich teile den mit dir. Oder könnt an die Werbung denken. Werbung appelliert ständig an unsere Habsucht, ne? Oder Fernsehen oder Kino, die Helden da, die sind meist geschieden und die begehen Ehebruch, die fluchen. Das kann was sein, was uns runterzieht oder was uns beeinflusst. Oder Internet. Denkt an Erotikwerbung. So einfach Zugriff auf Pornografie zu haben im Internet. Manchmal springen solche Werbe-Pop-ups ohne zu fragen einfach auf unserem Bildschirm. Und das kann eine Versuchung sein. Zeitschriften, die unseren schlechten humanistischen Rat geben. Die uns sagen, lern nicht deinen Partner zu lieben, sondern nee, du musst dich selber lieben. Und hey, lass ihn mal ruhig ein bisschen zappeln. Mach ihn mal ein bisschen eifersüchtig. Zeig ihm, dass du noch begehrenswert bist für andere Männer. Solche Sachen, das kann Anstoß sein. Freundinnen, die tratschen, die schlecht über andere reden, vielleicht über den Chef herziehen. Und das kann eine Versuchung sein, da mitzumachen. Also es ist unmöglich, dass keine solche Anstöße kommen in dieser Welt, in der wir leben. Ich würde auch dazu sagen, kein Christ muss sündigen. Im 1. Korinther 10 heißt es, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet und der mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also als Christen, wir müssen diesen Dingen nicht nachgeben, wir müssen nicht sündigen, wir müssen nicht mitmachen, wir dürfen Nein sagen im Namen Jesu und in seiner Kraft. Aber der erste Punkt, den wir hier sehen, es ist unmöglich, dass nicht Versuchungen kommen. Das ist schlicht und einfach Realität in der Welt, in der wir leben. Und wir sind alle Menschen. Es ist unvermeidbar, dass wir manchmal einander ein Anstoß sind. Einander uns irgendwie reiben, wenn es auch nur eine Versuchung ist, zornig zu werden. Und das Zweite sagt Jesus: Wehe aber den, durch den sie kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht so auf die Pharisäer rübergesehen hat. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen Anlass zur Sünde gebe. Ich habe noch ein Bild für euch. Das ist, wovon Jesus hier redet. Mühlstein. Also mit dem Klunker um den Hals wollte er nicht tauchen gehen, oder? Hat so 1 bis 2 Tonnen, so ein Mühlstein. Also zweiter Punkt, was Jesus sagt, Leute, ihr passt auf, dass ihr nicht ein Anstoß seid. Jemand anderen zu verführen ist eine ernsthafte Sache, das ist ein schweres Vergehen in Gottes Augen. Er sagt, es wäre dir besser, mit so einem Stein um den Hals irgendwo im Meer versenkt zu werden, als jemanden anderen zur Sünde zu verführen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde zerstört. Und Gott ist ein Vater. Gott hat ein Vaterherz. Und ihr Väter, welche Gefühle kommen bei euch hoch, wenn jemand euer Kind verletzt, eurem Kind irgendwo was Böses antun will? Welche Gefühle kommen bei euch hoch? Ich hoffe, dass euch das nicht einfach kalt lässt und ihr sagt, oh ja, ja, will wer mein Kind vergewaltigen oder verführen? Nee, ich hoffe, ihr seid zornig darüber. Ich hoffe, das ist was, was euch aufregt. Werdet ihr versuchen, euer Kind zu beschützen? Werdet ihr versuchen, einen Täter zur Rechenschaft zu ziehen? Ich hoffe, dass es so ist. Und Gott sagt mit anderen Worten, wenn ihr eines meiner Kinder zur Sünde verführt, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Und dann wäre es euch wirklich besser an dem Tag, würdet ihr wünschen, dass ihr einen schlimmen Tod gestorben wärt, dass ihr ein Anschluss gewesen seid. Das ist Gottes Herz. Und ihr Väter, ich möchte euch ermutigen, so ein Herz zu haben für eure Kinder. Stark zu sein für eure Kinder. Ich kann an Schwiegervater von Jennifers Pastor denken. Er hat erzählt, als er sich das erste Mal vorgestellt hat bei seinem zukünftigen Schwiegervater, bei dem Vater seiner Freundin. Und der Typ, ich weiß nicht mehr genau, der war Staatsmeister im Armdrücken oder im Ringen. Der hat gesagt, den sein Arm war so stark wie sein Oberschenkel. Und als er sich das erste Mal vorgestellt hat, hat er ihm so fest die Hand gedrückt, als er ihn begrüßt hat, dass ihm die Tränen gekommen sind. Und er hat das Signal verstanden, was dieser Vater ihm gesagt hat, ist, hey, wenn du missbaust mit meiner Tochter, wenn du sie verletzt, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und das ist gut. Ihr Väter seid stark, seid mutig, eure Rolle als Beschützer und Versorger wahrzunehmen. Hey, selbst wenn eure Kids voller Hormone sind und es vielleicht nicht verstehen, was ihr ihnen sagt. Aber seid stark. Beschützt eure Kids. Nee, du darfst nicht bei deinem Freund übernachten. Und nee, er darf auch nicht bei dir übernachten. Und übrigens, die Tür bleibt offen, wenn er bei dir ist. Das ist, wie es hier läuft. Nee, Sohn, Tochter, du darfst diese Zeitschrift nicht lesen oder diesen Film nicht anschauen. Ja, aber alle tun es. Ja, wir sind nicht alle. Wir folgen Jesus nach. Ihr Väter, seid stark. Zu viele Eltern, gerade hier in Deutschland, haben Menschen Furcht vor ihren eigenen Kindern. Ich sehe es so oft, dass die Kinder die Eltern erziehen, als dass die Eltern die Kinder erziehen. Aber wenn ich meinem Kind irgendwo das verbiete, dann wird es mich nicht mögen. Na und? Hey, deine Berufung ist nicht der beste Freund deines Kindes zu sein. Es ist schön, wenn das so ist, aber du bist vor allem berufen, ein Vater zu sein, eine Mutter zu sein. Euer Kind zu erziehen, in der Furcht des Herrn, heißt in der Bibel. Und hey Leute, ihr Eltern, ihr kennt Gottes Wort, ihr kennt Gottes Willen, hoffentlich besser als eure Kinder. Ihr wisst, was gut, was schlecht ist für euer Kind und steht dazu. Leitet euer Kind. Und selbst wenn die Kids es heute vielleicht nicht verstehen, werden sie eines Tages dankbar sein dafür. Bekannte von der Jennifer, die ist schon erwachsen. Die wurde schwanger von ihrem Freund und das Kind war behindert und sie hat es abtreiben lassen. Und mit allen Konsequenzen hat sie zerstört natürlich, hat ihr nachher furchtbar leid getan, sie leidet drunter. Und sie ist so zornig auf ihren Vater, dass er sie nicht zurückgehalten hat. Vater hat einfach nichts getan, er hat einfach zugesehen und gesagt, oh, es ist deine Sache. Das soll nicht sein, ihr Väter, ihr Eltern. Seid stark im Herrn. Seid stark, folgt Gottes Vorbild als Vater. Hey, er erzieht seine Kinder und er beschützt uns, soweit er kann, soweit es geht. Und Gott sagt uns hier in seinem Wort, es ist eine ernste Sache, einem Bruder oder einer Schwester ein Anstoß zur Sünde zu sein. Manchmal sind wir das unabsichtlich. Kannst nicht immer vermeiden. Manchmal sind wir es unabsichtlich. Du sagst irgendwas, was dem anderen zur Weißglut bringt oder was dem anderen eifersüchtig macht. Du tust irgendwas, ohne nachzudenken. Oder du trinkst ein Bier und dir ist nicht bewusst, dass der Bruder, der daneben sitzt, Alkoholiker war und dass es für ihn echt ein Problem ist. Du kannst das nicht immer vermeiden. Wir sind alle Menschen. Es ist unvermeidbar, dass solche Dinge nicht kommen. Aber Leute, als Christen, wir sollten es nie bewusst machen. Nie leichtsinnig. Wie können wir jemanden anderen, einem Bruder oder einer Schwester, einen Anstoß zur Sünde werden? Das Erste ist, dass wir jemanden direkt dazu überreden oder dazu drängen. Das ist natürlich das Schlechteste. Dass wir sagen, hey Schatz, komm, ich habe hier die Steuererklärung getürkt, unterschreib hier. Oder, hey liebe Freundin, ich dränge dich ein bisschen, deinen Standard für sexuelle Reinheit ein bisschen runterzuschrauben. Hey, alle machen es doch. Und einen Bruder und eine Schwester zu einem Film einzuladen, der nicht wirklich sauber ist. Oder jemanden zu überreden, hey komm, sauf mit mir hier. Nimm mal einen Joint, kiff mit mir. Oder indem du Tratsch weiter erzählst. Aber das würden doch Christen nie tun, oder? Bewusst einen anderen Christen zur Sünde zu überreden oder einzuladen. Nee, eigentlich nicht, sollte nicht so sein. Aber Leute, ich bin immer wieder schockiert, wie locker Christen im Umgang sind, gerade mit Sexualität oder mit Saufen, mit Alkohol, mit Tratschen. Selbst solche, die Leiter oder Mitarbeiter sein wollen beim Camp oder solchen Dingen oder in der Freizeit. Ist traurig, aber viele Christen leben so wie die Welt. Und es scheint, dass viele Gemeinden Gottes Wort nicht mehr lehren. Und ich möchte besonders euch junge Leute warnen, heute Morgen passt auf. Nur weil du deinen Freund oder deine Freundin auf einer christlichen Freizeit kennengelernt hast, heißt nicht, dass er Christ ist, dass er Jesus wirklich nachfolgt. Nur weil sich einer Christ nennt, heißt nicht, dass er wirklich ein Jünger ist. Nicht überall, wo Christ draufsteht, am T-Shirt oder Fisch am Auto, ist wirklich Christ drin. Seid nicht so naiv, sondern beurteilt, beobachtet ihn gern mal. Hey, will er Gott gehorsam sein? Will er mit dir beten? Ist ihm Gottes Wort wichtig? Und wenn er dich zu einem Kompromiss verführt, dann lass ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Und renn so schnell du kannst raus aus dieser Beziehung. Und ich bin ehrlich traurig, dass ich überhaupt so eine Warnung aussprechen muss. Aber leider persönliche Beobachtung drängt mich dazu. Und wenn du in so einem bewussten Kompromiss lebst, wenn du so ein bewusster Anstoß bist zur Sünde für andere Christen, dann möchte ich dir Jesu Worte hier sagen. Jesus sagt, wehe. Wehe. Es wäre besser für dich, mit so einem Müllstein um den Hals im Meer versenkt zu werden, als ein Anstoß zu sein. Und ich möchte dich aufrufen, im Jesu Namen Buße zu tun und umzukehren, solange noch Gnadenzeit ist. Ich glaube, es ist wirklich eine ernste Sache. Ich glaube, es stimmt wirklich. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendwo leichtfertig irgendein Bild verwendet. Es ist eine ernste Sache, einen anderen Christen zur Sünde zu verführen. Wir wollen es nie bewusst machen. Also du kannst andere zur Sünde verführen, indem du es direkt machst, weil du selber da drin lebst. Das zweite ist, du kannst andere zur Sünde reizen. Epheser 5 spricht davon. Da heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir können einander zum Zorn reizen, indem wir einander hänseln oder ärgern oder bewusst was tun, was den anderen ärgert. Hey, du weißt, es bringt deine Frau zur Weißglut, aber du machst das erst recht. Oder ihr Frauen, ich glaube, ihr könnt unsere Männer reizen zur Sünde. In der Art und Weise, wie ihr euch bekleidet oder nicht bekleidet. Wenn die heutige Mode geht, eher in die Richtung, nicht zu verhängen, sondern zu betonen. Und wir Männer, wir sind visuell veranlagt. Und wir sind da schwach. Und wenn ihr halbnackt rumläuft, dann kann uns das auf schlechte Gedanken bringen. Aber seid vorsichtig darin, wie ihr euch anzieht. Aus Rücksicht für eure Brüder, eure Schwester. Ich sage nicht, dass ihr alle mit einer Burka rumrennen müsst und zugeknöpft bis unter die Augen. Nee, aber man kann sich gut modisch anziehen, ohne eure Schätze zu präsentieren. Ich denke, das ist eine gute Daumenregel. Ist diese Motivation für dieses Kleidungsstück zu verbergen oder ist die Motivation hervorzuheben und ein Reiz zu sein für die Männer, dass sie dir nachgucken? Hey, hebt eure Schätze für eure Männer auf, für eure Ehemänner. Das ist, wo sie hingehören. Die dürfen sich dran erfreuen. Ihr Männer, ich glaube, wir Männer, wir können unsere Frauen zur Sünde reizen, wenn wir sie vernachlässigen. Wenn wir uns nicht genug Zeit für sie nehmen, wenn wir ihnen nicht zuhören. Dann können wir sie anreizen zu Bitterkeit, zu schlechten Gedanken. Ich glaube, wir können einander auch zur Sünde reizen, manchmal, wenn wir Dinge tun, die eigentlich biblisch gesehen völlig okay sind, unbedenklich sind, nicht Sünde sind, aber die das Gewissen eines Bruders oder einer Schwester verletzen würden. Beispiel in der Bibel haben wir das Essen von Götzenopferfleisch. Heidenchristen damals in Korinth, den Korinthern schreibt der Paulus, das war eine heidnische Stadt und im Prinzip alles Fleisch, was du beim Metzger kaufen konntest oder am Markt, wurde irgendwelchen Götzen oder Göttern geopfert. All diese Tiere. Und manche Geschwister hatten ein sehr sensibles Gewissen. Paulus hat gesagt, für mich selber, ich frage erst gar nicht nach, hey, wenn es ein Schnitzel gibt, dann esse ich das. Genieß das. Es gibt nur einen Gott. Und diese anderen Götzen, das ist nichts. Das kann mich nicht beeinflussen. Aber andere hatten ein sehr sensibles Gewissen. Und deren Gewissen wäre verletzt, wenn sie jetzt von diesem Fleisch, was irgendeinem anderen Götzen geopfert wurde, gegessen hätten. Es ist nicht wirklich Sünde, das zu tun, aber manche waren einfach schwach, hatten ein schwaches Gewissen an dem Punkt. Das wäre ein Beispiel für das heute. Ich denke an Alkohol. Manche Christen haben da eine sehr starke Überzeugung. Unsere amerikanischen Geschwister zum Beispiel. Ne? In Amerika ist es kulturell so, christliche Subkultur ist so, dass Christen kein Alkohol trinken und für manche amerikanische Christen ist ein Glas Bier trinken wirklich Sünde. Und ich meine, wir wissen, dass es nicht so ist. Der Herr hat gegeben. Gepriesen sei der Name des Herrn. Du kannst dein Bierchen oder dein Glas Wein genießen. Wir sollen uns nicht betrinken. Das ist Sünde. Da ist die Bibel auch ganz klar. Aber ein Gläschen zum Essen ist kein Problem. Aber wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester dabei sitzt, für den es ein Problem ist, dann ist es auch für dich ein Problem. Dann kannst du nicht sagen, oh, das geht mich nichts an. Oder, das wäre ein anderes Beispiel, Rauchen. Zum Beispiel. Ich glaube, Rauchen ist keine Sünde. Ich meine, du riechst, als wärst du von der Hölle gekommen, aber es bringt dich nicht unbedingt in die Hölle. Ich denke, wenn du sagst, okay, ich kann so einmal in der Woche eine rauchen und ist kein Problem. Denk, der Maßstab in der Bibel ist 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn du einmal in der Woche eine rauchen kannst ab und zu mal und das beherrscht dich nicht und du wirst nicht süchtig danach, okay, warum nicht? Ich finde es ekelhaft, aber warum nicht? Aber wenn ein Bruder dabei ist, der vielleicht mal ein starker Raucher war, und du sagst, ich heiz mir eine an hier ab und zu mal, und der steht dabei und der ist süchtig danach und der inhaliert gleich eine ganze Packung am nächsten Tag, dann rauch allein. Nicht, wenn der dabei ist. Dann sei sensibel für ihn. Vielleicht anderes Beispiel, auf Urlaub zu fahren mit deiner Freundin alleine. Ich kenne Christen, die waren campen mit ihrer Freundin auf Urlaub. Ich würde es nie empfehlen, ich denke, es ist ein schlechtes Zeugnis, weil du kannst allen erzählen, ja, ist ja nichts passiert. Ja klar, du hast dein Zeugnis verspielt. Aber ich meine, manche sind stark genug. Ich kenne Leute, die haben gesagt, wir waren campen zusammen und hey, wir sind da stark an dem Punkt, da ist nichts passiert und ich glaube denen das. Aber vielleicht, wenn ein anderer sieht, dass du das machst, der ist nicht so stark wie du und die fallen in Sünde in diesem Zelt. Wieder, wir müssen vorsichtig sein. 1. Korinther 8 heißt es, seht zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und er erinnert sie dann im Weiteren in 1. Korinther 8 daran, dass Jesus diese schwächeren Geschwister so sehr liebt, dass er für sie gestorben ist. Und die Schlussfolgerung von Paulus ist 1. Korinther 8, Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Ich wäre lieber lebenslanger Vegetarier, als irgendwo einem Bruder einen Anstoß zu geben. Zumindest in der Öffentlichkeit. Ne? Ich meine, was du daheim isst, ist ja völlig egal. Aber es geht darum, wenn der schwache Bruder oder die schwache Schwester gegenwärtig ist. Paulus sagt, ich esse lieber nur mehr Kuhfutter oder Hasenfutter, als irgendjemandem einen Anstoß zu geben. Das war sein Herz. Das ist Liebe, oder? Liebe achtet das Wohl des Bruders oder der Schwester höher als meine eigenen selbstsüchtigen Wünsche. Und das soll unser Maßstab sein. 1. Johannes 2 heißt es, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Liebe ist der Schlüssel, dass wir einander kein Anstoß sind. 1. Korinther 8, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das soll unser Herz sein. Also lasst uns sensibel sein, lasst uns da sehr vorsichtig sein, dass wir nicht irgendjemandem ein Anstoß sind, zu sündigen oder auch ein Gewissen zu verletzen. Denn hey, wenn es dein Gewissen verletzt, dann ist es Sünde, wenn du es tust, obwohl es objektiv gesehen vielleicht nicht in Gottes Wort steht und es so ein Graubereich ist. Aber lasst uns vorsichtig sein. Lasst uns einander ermutigen und nicht einander runterziehen. Lasst uns da sehr sensibel sein füreinander, okay? Dritter Punkt ist, wie wir anderen ein Anstoß sein können, indem wir ein schlechtes Vorbild sind, schlicht und einfach. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn wir Sünde leicht nehmen oder andere so einen Eindruck vermitteln, ja, es ist okay, es ist ja nicht so schlimm, wenn wir so halbherzige Nachfolger von Jesus sind und andere desensibilisieren. Ich meine, ich muss nicht mehr Beispiele erzählen, glaube ich, für Kompromisse. Aber kann ganz viel sein. Hey, für euch Kids, wenn du eine rebellische Einstellung hast deinen Eltern gegenüber und die anderen sehen das. Das kann Anstoß sein. Wenn du schummelst in der Schule, wenn du fluchst, wenn du ein Materialist bist, kann es ein Anstoß sein. Auch Unterlassungssünden würde ich dazu zählen. Wenn ich geistlich träge und geistlich faul bin, dann kann es ein Anstoß sein für einen anderen. Ich meine, jeder von uns ist ein Vorbild oder ein Beispiel, ne? Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Man muss uns bewusst sein. Wir bauen entweder Geschwister auf, ja, hey, lass uns dem Herrn nachfolgen, lass uns radikal für ihn sein, lass uns für ihn leben, oder wir ziehen andere runter. Und wenn wir geistig faul sind, kann das auch was sein, was andere runterzieht. Zum Beispiel, wenn ich nicht gebe oder ich nicht teile und andere sehen das. Wenn ich meinen Glauben nicht mitteile, wenn ich Gott nicht anbete, wenn ich nicht in den Gottesdienst komme, weil ich will ausschlafen. Im Hebräer 10 heißt es, lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern dazu. Hebräerbrief, wenn er weiterlest, der gemeinsame Gottesdienst ist so wichtig. Der gemeinsame Gottesdienst ist ein Schutz für uns, dass wir nicht vom Glauben abfallen. Es ist wichtig. Jesus ist Gemeinde, Gemeindezusammenkunft total wichtig. Und für dich und für jeden einzelnen Christen ist es total wichtig. Für wie viele war es der erste Schritt, dass sie die Gemeinschaft, den Gottesdienst vernachlässigt haben und irgendwann sind sie plötzlich nicht mehr da und weg vom Fenster und leben nicht mehr mit Jesus? Gott ist da ganz klar. Lass uns ermutigen. Es ist wichtig, dass wir da ein gutes Vorbild sind. Wir sagen, hey, lass uns Gott gemeinsam anbeten, lass uns Gemeinschaft haben, lass uns es nicht vernachlässigen. 1. Timotheus heißt es, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Paulus konnte den Korinthern schreiben, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. So soll es sein bei uns. Wir wollen auf unser eigenes Leben Acht haben, nicht nur um unserer selbst willen, sondern auch um unserer Geschwister willen. Wir sind der Leib Christi, wir sind ein Leib, wir sind vernetzt miteinander. Und wie ich lebe, das hat auch wirklich Auswirkungen auf die anderen. Das kann eine Ermutigung sein für die Geschwister oder es kann eine Entmutigung sein oder noch schlimmer. Also es ist wichtig, wie wir leben. Ich denke, diese Bibelstelle heute Morgen sollte uns unsere Augen öffnen, was für eine große Verantwortung wir haben füreinander als Leib Christi. Wir wollen einander ermutigen. Wir wollen einander aufbauen. Wir wollen einander beschützen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Frau, die das getan hat. Ihr Pastor hat Besuchsdienst gemacht und hat sich gedacht, okay, ich werde Schwestern so und so besuchen und hat bei ihr angeläutet an der Haustür und sie hat nicht aufgemacht. Er hat irgendwie so eine Bewegung beim Vorhang gesehen, so ein Weghuschen vom Fenster, aber hat geläutet, hat nicht aufgemacht. Hat sich gedacht, komisch, was ist mit der? Will die mit mir nichts zu tun haben? Hat sich irgendwie so ein bisschen abgelehnt gefühlt und hat eine Notiz geschrieben und in den Postkasten geworfen, eine Bibelstelle, Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Nächsten Sonntagmorgen, als der Pastor die Box hinten mit den Gebetsanliegen leert und nachguckt, findet er einen Zettel von dieser Schwester und auch sie hat eine Schriftstelle draufgeschrieben. Und zwar 1. Mose 3,10. Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Jetzt muss ich versuchen, das irgendwie hinzudrehen. Ha? Diese Schwester war weise und war ihrem Bruder Pastor kein Anstoß. Vers 3, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht aufeinander. Hebräer 10 nochmal. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wollen wir das tun? Wollen wir ein Commitment machen als Gemeinde an Gott und aneinander das zu tun? Aufeinander Acht zu haben, einander im Auge zu haben, einander zu ermutigen, zu guten Werken anzureizen. Dritter Punkt ist, was soll ich machen, wenn ein Bruder, eine Schwester mir ein Anstoß ist? Was, wenn er sündigt? Wisst ihr, was ihr machen sollt? Wenn du siehst, dass deine Schwester sündigt, dann ruf alle deine Freunde an und erzähl sie ihnen weiter. Nee, falsch, aber wie oft machen wir das, ne? Wenn wir zu anderen drüber reden. Was sollen wir machen? Vers 3. Wenn ein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Das Erste, was wir machen sollen, weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm allein. Zurechtweisen heißt auf dem richtigen Weg, auf den rechten Weg zurückweisen. Und das ist auch eine Pflicht, die sehr oft vernachlässigt wird. Von Christen. Aus Menschenfurcht auch wieder. Zu viele schauen weg, machen ihren Mund nicht auf, wenn sie sehen, dass irgendwer da sündigt. Soll nicht so sein, das ist lieblos, Leute. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Gott sagt uns, wenn Bruder, eine Schwester bewusst sündigt, sollen wir sie zurechtweisen. Das schulden wir ihr oder ihm. Und okay, manche Christen sind so der christliche Geheimdienst und die verdächtigen jeden, die haben so die Gabe der Vermutung. Verdächtigen jeden, da muss irgendwas faul sein. Und die sind super überempfindlich und denen ist jeder kleinste Furz irgendwo ein Anstoß, nehmen Anstoß an allem und an jeden, an jeder Kleinigkeit. Sind sie beleidigt, eine beleidigte Leberwurst, weil du 2 Minuten zu spät kommst oder weil du die falsche Musik hörst. Beleidigte Leberwurst aus Prinzip. Ich rede nicht darüber. Hey, das ist geistige Unreife. Ich glaube, das ist was, was auch konfrontiert gehört eigentlich. Sollte mir helfen, da rauszukommen aus dieser Einstellung. Also davon rede ich nicht. Aber kein Bruder oder eine Schwester soll mit jemandem zusammenleben können, mit dem er nicht verheiratet ist. Oder sich besaufen oder lügen oder tratschen oder unversöhnlich sein oder für längere Zeit nicht in den Gottesdienst kommen, ohne dass es konfrontiert wird. Das soll nicht sein. Leute, wir schulden das einander. Wir sind eine Familie. Wir schulden das einander, dass wir aufeinander Acht haben. Und die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz von Sünde ist Zerstörung. Und es ist nicht liebevoll, jemandem anderen zuzusehen, wie er sich wehtut, oder? Wenn jemand da sitzt und sich ritzt und sich verletzt und verstümmelt, ist nicht liebevoll, einfach wegzuschauen und geht mich nichts an. Oh, es geht dich was an. Es geht dich was an. Vielleicht siehst du gerade geistig klarer als dein Bruder und deine Schwester. Sünde macht uns auch blind. Es geht dich was an. Wir müssen Acht haben aufeinander. Du musst es in Liebe zwischen dir und dem anderen zuerst allein ansprechen. Und dann, wenn er nicht auf dich hört, Matthäus 18, dann geht's weiter. Dann hol einen zweiten dazu, um zu vermitteln. Und wenn er auf die Geschwister nicht hört, wenn er sagt, hey, ist mir egal, rebellisch gegen Gott und sein Wort, dann sag's der Gemeinde. Aber konfrontiert es, lass es nicht laufen. Das ist, was Gottes Wort uns sagt. Wir müssen aufeinander Acht haben. Also das Erste ist, wenn dein Bruder, deine Schwester sündigt, konfrontier sie. Gehe auf den Bruder und auf die Schwester zu. Sprich die Sünde an. Wenn er gegen dich persönlich gesündigt hat, dann sag ihm das. Sag ihm, hey, das hat mich verletzt, was du da getan hast. Und dann nimm Gottes Wort, anhand von Gottes Wort zeig, warum was nicht gut ist und nicht heil ist. Weil das ist Gottes Herz, warum uns die Dinge sagt, die er uns sagt. Denn wir wollen nicht unsere eigenen Regeln aufstellen, das ist Gesetzlichkeit. Unsere eigenen Regeln und dann christliche Polizei spielen, darum geht es überhaupt nicht. Geht mir nicht darum, Sündenschnüffler zu sein. Aber wirklich, wenn wir jemanden sehen, der gegen Gottes Wort lebt, nicht einer, der mal auf die Schnauze fällt und oh, es tut mir so leid und der Buße tut, dann müssen wir gar nichts tun. Aber jemand, der wirklich bewusst in Sünde lebt, konfrontier's. Anhand von Gottes Wort. Hey, guck mal, was Gottes Wort hier sagt. Ich mache mir echt Sorgen um dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Du warst schon 5 Wochen nicht im Gottesdienst. Ich möchte euch ermutigen. Nicht, wenn jemand einmal nicht kommt. Ich weiß, Isa und Fabi und Nina sind Kartoffelgraben heute Morgen. Das ist okay. Aber wenn jemand wirklich ein paar Wochen nicht kommt oder so einen ungesunden Rhythmus hat, dass er nur einmal im Monat kommt oder so, sprecht es an. Sag, hey, wir haben dich vermisst. Wo bist du? Wie geht's dir? Hey, guck mal, Gott sagt uns, lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Ich möchte euch echt ermutigen, dass nicht nur ich der bin, der die Leute anruft, sondern habt Acht aufeinander. Wenn dir auffällt, hey, so und so war schon echt lang nicht mehr da, ruf doch mal an. Frag mal nach, wie es ihm geht. Oder das ist doch normal, als Familie. Ist doch normal, mal nachzufragen, dass man jemanden vermisst. Hey, wo bist du? Geht's dir gut? Können wir was für dich tun? Ich möchte euch da ermutigen und herausfordern. Wir sind Familie, lasst uns aufeinander Acht haben. Also wir gehen auf den Bruder, die Schwester zu, mit Gottes Wort und in Liebe. Wir ziehen zuerst den eigenen Balken aus unserem Auge, nicht überheblich, sondern wirklich aus Liebe, mit besorgtem Herzen auf sie zugehen und sie in Liebe einladen, Buße zu tun und wieder zurückzukommen auf dem rechten Weg. Hey, guck mal, Gott will doch das Beste für dich und das ist Heil. Oh Mann, ich möchte zuschauen, wie du dir wehtust. Das ist doch nicht gut. Ja. Und wieder Väter, Eltern, ihr seid verantwortlich für eure Kinder. Erzieht eure Kinder in der Furcht des Herrn. Das ist was Aktives, nicht was Passives. Also erstens, sagt Jesus, weise ihn zurecht. Und dann zweitens, weiter im Vers 3, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Was ist vergeben? Vergeben ist ein einfaches Versprechen, ist eine Willensentscheidung, ist ein Versprechen, ich werde dir die Sache, mit der du mich verletzt hast, diese Sünde, mit der du mich verletzt hast, ich werde dir diese Sünde nicht mehr entgegenhalten. Ich werde dich so behandeln, als hättest du es nicht getan. Ich werde es nicht mehr aufwärmen, ich werde es nicht weitererzählen, ich werde unsere Beziehung versöhnen. Das ist Vergebung. Du musst dich nicht danach fühlen. Meistens fühlen wir uns nicht danach. Oh, ich fühle mich halt so danach. Ich bin aufgewacht und habe plötzlich das Gefühl, ich möchte so gern vergeben. Das passiert selten. Meistens, wenn wir verletzt wurden, fühlen wir uns nicht danach. Aber Vergebung ist eine Willensentscheidung. Und unsere Gefühle folgen sehr oft unseren Entscheidungen nach. Das ist ein Glaubensschritt. Erstmal. Aber als Nachfolger Jesu sollen wir und müssen wir, das ist kein Vorschlag, den Jesus uns macht, sagt, hey, es wäre mal ganz nett, wenn du ab und zu vergeben würdest, ist ein Gebot. Christ sollte prinzipiell vergebensbereit sein. Warum? Zuallererst, weil Jesus uns so viel vergeben hat. So viel mehr, als wir je vergeben können. Es ist für uns ein Kreuz gegangen. Ich weiß nicht, ob er sich danach gefühlt hat. Heute ist ein schöner sonniger Tag, um an ein Kreuz zu gehen. Glaube ich nicht. Vergebt einander, weil Jesus Christus euch vergeben hat. Hier Epheser 4. Seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kolosser 3. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann sagt Jesus in Vers 4, und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. An der anderen Stelle hat Jesus gesagt, 7 mal 70. Ich glaube, es geht hier nicht um die konkrete Zahl, was Jesus hier sagt. Unsere Einstellung soll sein, dass wir prinzipiell bereit sind zu vergeben. Aber wenn der 7-mal oder 7 mal 70 mal am selben Tag zu mir kommt und sagt, ich habe schon wieder denselben Mist gebaut, der meint das doch nicht ernst. Das ist nicht deine Sache. Das ist nicht dein Job, Herzen zu beurteilen. Kannst du gar nicht. Gott sei Dank. Nur der Herr kennt unsere Herzen. Du musst nicht das Herz beurteilen. Unser Job ist zu lieben und zu vergeben. Und wenn er immer wieder zu dir kommt und sagt, vergib mir, es tut mir leid, dann vergib ihm. Vielleicht kämpft er ja wirklich mit dieser Sünde, vielleicht würde er gern loskommen davon, aber er ist irgendwie gefangen und er braucht Hilfe. Also wenn er zu dir kommt am 7. Mal, am selben Tag und sagt, vergib mir, ich bereue es, es tut mir leid, dann vergib ihm. Punkt. Fertig. Wenn er zu dir umkehrt, vergib ihm. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft tun. Gott wird uns immer zurüsten und stärken, seinen Willen zu tun. Und du hast nicht das Recht, unversöhnlich zu sein. Was, wenn er nicht umkehrt? Ja, Matthäus 18, dann geh, hol deinen zweiten als Vermittler. Aber lass diesen unversöhnten Zustand nicht gewähren. Du kannst nicht vergeben in dem Sinn, du kannst Vergebung nicht zusprechen, wenn er nicht umkehren will. Ich meine, Gott kann uns nicht vergeben, er wird uns nicht vergeben, wenn wir nicht zu ihm umkehren, wenn wir uns nicht bekehren. Aber er züchtigt uns und Gemeindezucht ist vielleicht das Gegenüber davon. Aber ich glaube trotzdem als Christ, selbst wenn der Bruder, die Schwester sich weigert, Buße zu tun und umzukehren, ich glaube, in unserem Herzen sollten wir trotzdem vergeben. In unserem Herzen sollten wir trotzdem loslassen. Das dem nicht entgegenhalten. Selbst wenn wir es nicht zusprechen können. Das können wir nicht. Ne? Wir wollen nicht sagen, ich vergebe dir, wenn der nicht umkehrt. Das geht nicht. Aber in meinem Herzen will ich loslassen. Nicht, dass ich die Einstellung habe, ich will Gleiches mit Gleichem vergelten oder ich will es dir heimzahlen. Nee, wir müssen loslassen. Gemeindezucht ist auch nicht heimzahlen. Ist nicht der Sinn von Gemeindezucht, sondern aus Liebe den Bruder, die Schwester zurückzubringen auf den heilen Weg. Das ist die Motivation. Loslassen. Auch dich zu entscheiden, nicht negativen Gedanken nachzuhängen, dieser Person gegenüber. Nicht? Das immer wieder durchzuspielen in deinen Gedanken. Und es ist schwer. Es ist ein geistlicher Kampf. Aber Jesus sagt uns auch in Matthäus 18, wenn wir nicht loslassen, dann enden wir selbst im Gefängnis. Und wir werden gefoltert. Und ist das nicht so wahr? Wenn wir verbittert werden und diesen Groll im Herzen haben, das zerstört uns. Du zerstörst dich selbst, du zerstörst vor allem dein eigenes Leben. Gar nicht so sehr die Person, gegen die du unversöhnlich bist. Die lebt vielleicht fröhlich weiter, aber du hast diese Bitterkeit im Herzen. Und es schlägt sich auf die Gesundheit, schlägt sich auf den Magen, Herz, Kreislauf. Wissen das, das ist heute alles bewiesen, Schlaflosigkeit. Zerstört sozial, zerstört unsere Beziehungen. Gemeinschaft mit bitteren Menschen, das ist kein Spaß. Und meistens wollen sie andere mit reinziehen, dass die auch schlecht über den denken. Und es verbreitet sich aus. In Hebräer 12 sagt uns der Herr, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Bittere Menschen verbreiten diesen Hass und üble Nachrede und versuchen andere gegen diesen Verletzer, der sie verletzt hat, aufzubringen. Verunreinigen andere. Und hey, auch das ist was, was wir nicht laufen lassen sollen, wenn wir sowas sehen. Also Leute, wir haben kein Recht, unversöhnlich zu sein, nachdem Jesus uns so viel vergeben hat. Gott will, dass du ein freier Mensch bist, dass du ein heiler Mensch bist, nicht ein verbitterter Mensch. Und mach da einen Punkt heute. Gott spricht durch sein Wort klar zu dir. Wenn es irgendjemanden gibt in deinem Leben, gegen den du unversöhnlich bist, gegen den du bitter bist, entscheide ich heute zu vergeben. Und entscheide ich heute, auf die Person zuzugehen und erstmal selbst um Vergebung zu bitten, zu sagen, hey, ich war unversöhnlich gegen dich. Verzeih mir, das ist Sünde, das ist Schrott, das muss raus aus meinem Leben. Entscheide dich, diesen Groll nicht länger in dich reinzufressen, sondern um Vergebung zu bitten, deine Unversöhnlichkeit zu bekennen und dann dieses Problem anzugehen, dich zu versöhnen mit dem Bruder, mit der Schwester. Wenn wir weiterlesen, hier sehen wir die Reaktion der Jünger, als Jesus gesagt hat, wenn er 7-mal am Tag kommt, dann vergib ihm. Und die Apostel sprachen zu ihm, mehre uns den Glauben. Das sind die Apostel, nicht die B-Apostel. Das war das A-Team. Sagt, mehre uns den Glauben. Mann, so oft vergeben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum, das war ein Baum, der bekannt war für sehr starke Wurzeln, würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Fünfter Punkt, den Jesus hier macht, ist ein Bild. Bild dafür, dass ein kleiner Glaube das Unmögliche verbringen kann. Weil wir haben einen großen Gott. Ich glaube, Jesus sagt hier mit anderen Worten, ihr Leute, ihr braucht nicht einen größeren Glauben, sondern ihr müsst einfach den benutzen, den ihr schon habt. Ihr braucht nicht einen größeren Glauben, ihr braucht einen aktiven Glauben. Und ein aktiver Glaube ist, wenn wir nach dem handeln, was Gott uns sagt in seinem Wort. Ja, ich vertraue dir, ich handle danach. Das ist ein aktiver Glaube. Der Glaube hat wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist klein, aber oho. Senfkorn ist lebendig. Ich glaube, das ist, was Jesus anspricht, ein lebendiger Glaube, ein lebendiges Senfkorn. Da ist Potenzial drin. Kleines Korn, aber pff, wenn es aufgeht. Er braucht aktiven Glauben, sagt Jesus. Nicht größeren Glauben, sondern aktiven Glauben. So wie Maria, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Oder wie der Petrus, der gesagt hat, auf dein Wort hin. Das ist aktiver Glaube. Hat zwar noch nie eine Jungfrau, ein Kind geboren, aber mir geschehe nach deinem Wort. Hey, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und es ist schwachsinnig am Tag zu angeln, da hat noch nie jemand das gefangen, aber auf dein Wort lasse ich das Netz nochmal hinunter. Das ist aktiver Glaube. Ein Gehorsamsschritt im Vertrauen auf Gottes Wort. Aktiver Glaube. Nicht im Bett liegen zu bleiben und zu sagen, oh Herr, hilf mir zu vergeben. Und Herr, lass mich so fühlen, dass ich wirklich gern vergeben möchte. Das wird nie passieren, wenn du das tust. Nee, du musst aufstehen, du musst Entscheidungen treffen und du musst auf Leute zugehen und Versöhnung suchen. Und dann, wenn du das tust, dann wird Gottes Kraft dich treffen. Das ist aktiver Glaube. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr das in eurem Denken drin habt, oh, ich kann nicht vergeben. Könnt ihr eh schon mal vergessen, wenn jemand sagt, ich kann nicht, könnt ihr das gleich ersetzen durch, ich will nicht. Das ist eigentlich das, was sie wirklich sagen. Ich will nicht vergeben, dann musst du Buße tun. Und musst einen Glaubensschritt machen im Glauben. Und Gott wird da sein. Gott wird treu sein. Ich denke an die Corrie ten Boom. Viele von euch kennen sie. Kennen diesen Film Die Zuflucht über ihr Leben. Ihre Familie hat während dem Zweiten Weltkrieg Juden versteckt. Und sie sind verraten worden, sind aufgeflogen. Ich glaube, ihre Eltern sind umgekommen. Sie ist im KZ gelandet mit ihrer Schwester. Ihre Schwester ist im KZ umgekommen. Und Jahre später, auf einer Vortragsreise, ist nach einem Vortrag einer dieser ehemaligen KZ-Wärter auf sie zugekommen, der mitverantwortlich war für den Tod ihrer Schwester. Und hat gesagt, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Es tut mir so leid, was ich getan habe. Und er hat seine Hand ausgestreckt. Und sie hat gesagt, alles in ihr hat sich gewehrt, diesen Menschen anzunehmen. Diese ganzen Erfahrungen und Gefühle, dieser ganze Hass, das Ganze ist wieder hochgekommen. Und sie hat aber sich gegen ihre Gefühle einfach im Gehorsam Gott gegenüber entschieden und hat ihre Hand ausgestreckt. Hat diese Hand diesen Menschen ergriffen. Und sie hat gesagt, als sie das getan hat, hat der Heilige Geist sie überflutet und hat sie gefüllt und hat sie mit einer Liebe für diesen Menschen gefüllt. Einfach Geschwisterliebe zu einem lieben Bruder im Herrn. Das ist, was Gott tun kann. Aber wir müssen einen Schritt machen im Glauben. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr Baum entwurzeln und ins Meer werfen. Das Unmögliche passieren. Das ist ein Bild, was Jesus hier verwendet. Natürlich werden nutzlos Bäume im Meer zu versenken. Aber hey, es war sehr hilfreich, diese Wurzeln der Bitterkeit aus unserem Herzen rauszureißen und zu versenken, oder? Vielleicht hast du tiefe Wurzeln der Unversöhnlichkeit und der Bitterkeit in deinem Herzen. Dann mach diesen Schritt im Glauben. Brich diese Ketten der Vergangenheit. Entscheide dich zu vergeben. Vertrau Gott und sei gehorsam. Und du wirst Gottes Kraft und seine Wunder erfahren. Darauf kannst du dich verlassen. Das verspreche ich dir. Und dann als letzten Punkt. Und wenn du Gottes Kraft und Gottes Wunder erlebst, die Kraft der Selbstüberwindung, dieses Wunder der Vergebung, dann pass auf, dass du nicht stolz wirst. Das ist der letzte Punkt, den Jesus macht. Denn nichts bringt einen Christen schneller zu Fall als Stolz, als geistlicher Hochmut. Der Teufel ist so pervers, oder? Der ist so trickreich. Zuerst verführt er uns und dann verdammt er uns und entzweit uns und macht uns bitter. Und dann, wenn wir durch Gottes Kraft ausbrechen aus diesem Gefängnis und erfolgreich sind und Gott uns verändert und uns gebraucht, dann macht er uns stolz. Und sagt er, hey, was für ein Held bist du? Du bist so viel besser als diese anderen Christen. Und deswegen fügt Jesus jetzt einen sechsten Punkt hinzu in den Versen 7 bis 10. Eine Geschichte aus dem Alltag, die jeder versteht. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Und war offensichtlich die Antwort, nein, hier sage ich, meine nicht. Und genauso hätten alle Zuhörer geantwortet. Der Diener dient dem Herrn und nicht umgekehrt. So läuft es. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also wenn du treu und gehorsam warst, wenn du deinen Job getan hast, hast du keinen Grund, stolz zu werden. Zu denken, oh, jetzt sind die anderen dran, mir zu dienen. Die Vergebung ist eine Pflicht. Du wirst ja nicht einen besonderen Orden verdienen, weil du vergibst. Du bist kein Christ der Sonderklasse, weil du vergibst. Nee, du bist einfach Christ. Das ist normal. Das wird von dir erwartet als Nachfolger von Jesus, als Diener Gottes. Und wenn Gott dir Sieg gibt oder Erfolg gibt in deinem geistlichen Leben, dann werd nicht stolz. Fang nicht an, stolz auf andere runterzuschauen, sondern bleib einfach ein demütiger Diener Gottes, der sich an dem freut, was er getan hat. Weil es ist Gottes Werk durch uns. Sei ein Christ, der Gott die Ehre gibt und nicht sich selbst. Wichtige Lektionen für uns heute Morgen. Wir haben viel gelernt für unser geistiges Leben. Erstens, seid realistisch. Versuchungen, Anstöße werden kommen. Durch Nicht-Christen, durch Geschwister, manchmal, wir sind alle Menschen. Seid ihr realistisch. Zweiter Punkt ist, wir sollten nie bewusst ein Anstoß sein. Ihr passt auf, dass ihr kein Anstoß werdet für einen Bruder und eine Schwester. Drittens, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Viertens, wenn er umkehrt, dann vergib. Fünften Punkt, du brauchst dafür nicht mehr Glauben, sondern du musst Gott nur aktiv vertrauen mit dem Glauben, den du schon hast. Sei einfach gehorsam. Und der sechste Punkt ist, pass auf Stolz. Bleib ein demütiger Diener unseres Herrn. Amen. Ich glaube, da haben wir genug, was wir mitnehmen können, was wir anwenden können für unser Leben. Und ich möchte darum beten, dass Gott es uns persönlich macht. Und er uns zeigt, wie wir das umsetzen können in unserem Leben, was er uns heute gesagt hat. Lass uns beten. Vater, dein Wort ist so praktisch und so handfest und so klar. Und Herr, ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen, dass du uns jetzt zeigst, was es für uns persönlich bedeutet. Ich bete, wenn es irgendjemanden gibt, der unversöhnlich ist, dass du ihn jetzt überführst. Dass er im Herzen jetzt die Entscheidung trifft, zu vergeben, loszulassen, dir gehorsam zu sein. Es hat nichts mit der anderen Person zu tun, die uns verletzt hat, sondern was mit unserer Beziehung zu dir. Wir wollen dir gehorsam sein. Vater, wenn uns bewusst ist, dass wir auf irgendeine Art und Weise einfach unweise gelebt haben, leichtfertig, ein Anstoß waren oder sind mit dem, was wir tun oder wie wir leben, dann möchte ich bitten, Herr, zeig uns das und wir wollen das ändern. Hilf uns, das zu ändern. Ich bitte euch, stärk uns als Vorbilder, stärk die Eltern unter uns, wirklich Eltern zu sein, die Mut haben, ihre Kinder zu beschützen und zu erziehen, den rechten Weg vorzugeben. Und bitte ich, gib du uns eine Liebe füreinander und ein Herz füreinander, Herr. Und bewahr uns vor Hochmut und Stolz. Was verlangst du anderes, als dass wir demütig mit dir gehen und dir nachfolgen? Du bist so wunderbar, Herr. Wir wissen, wir können das alles nur tun, weil du in uns lebst. Und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir können vergeben, weil du uns vergeben hast. Und wir können lieben, weil du uns geliebt hast. Und wir können Vorbilder sein, weil du unser Vorbild bist und du dein Leben mit uns teilst. So bitte ich dich, füll unser Leben mit mehr von dir. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Rüste uns zu, deine Gefäße zu sein und lehr uns als Familie zusammenzuleben, Acht zu haben aufeinander, einander zu ermutigen. Hilf uns weise zu leben in dieser Welt, dass wir einander stärken und ermutigen. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.